SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Heute mit dem Thema Trash-TV. Am Mikrofon ist Monika Erni. Trash-TV. Geh auf Fernsehen, auf gut Deutsch. Seichte Unterhaltung. Spontan kommen wir dazu die Bachelorettin, die gerade jetzt in der 7. Staffel läuft. Oder Germany's Next Topmodel. Oder wie die Formate alle heissen. Aber vielleicht denken Sie ja jetzt gerade an das.
Jetzt wäre bei meinem Haar abgestürzt. Was machen Sie jetzt? Schauen Sie mal den.
Versteht man fast nicht, aber heisst «Sollen mal kommen!» Die versteckte Kamera von Kurt Felix im Teleboy 1977, legendär. Ist das auch Trash-TV, Güsselfernsehen? Was gehört eigentlich in die Kategorie von Fernsehsendungen und was nicht? Und was hat das überhaupt mit Sprache und Mundart zu tun? Um das geht es ja eigentlich in dieser Sendung. Die Frage, die diskutiert Nadja Zollinger als Gastgeberin mit unserem Mundart-Experten Markus Gasser und mit ihrem Gast zusammen, Stefan Büsser alias Büssi. Er ist ja ein ausgewiesener Kenner vom Trash-TV. Er hat schliesslich so Sendungen ein paar Jahre satirisch begleitet und er erzählt viele Hintergrundinformationen, wie die Sendungen entstehen und dass es tatsächlich so etwas wie eine ganz spezielle Trash-TV-Sprache gibt. Viel Vergnügen mit dem gut aufgeleiteten Trio, das sich total auf das Thema gefreut hat, glaubst du?
Ich finde es schön, Freude herrscht, würde ich sagen, weil heute bewegen wir uns mal in meinem Gärtchen, dort, wo ich mich daheim fühle. Und das finde ich natürlich...
Very good, very good, yeah! Very good, very good, yeah!
Also warum, dass du gerade auf diesem Gebiet zur Spezialistin geworden bist, das würde ich schon gerne erklärt haben. Trash-TV.
Ja, kommt alles. Wart's mal ab. Aber zuerst jetzt als allererstes begrüßen wir natürlich unseren Gast, den Stefan Büsser. Herzlich willkommen.
Ja, ich habe ja sozusagen einen Bachelor auf Trash-TV.
Genau. Du hast Büssi Zeptin gemacht, 117 Folgen. Mhm. Und natürlich eben auch die ganzen Röseli-Schlachten kommentiert.
Genau.
Genau. Und über das müssen wir natürlich alles noch reden. Aber als allererstes muss ich natürlich schon wissen, Stefan, wer bist du?
Also ich bin Moderator bei SRF 3, ich bin Comedian und mache natürlich eben auch viele Videoproduktionen zu einer grösseren Öffentlichkeit, tatsächlich eben mit meinen Bachelorarbeiten, also den sogenannten Best of Bachelors, bekannt wurde.
Sehr schön, jetzt bleibt aber noch eine andere Frage. Warum beschäftigen wir uns mit Köderfernsehen in unserem Sprachpodcast?
Ja, natürlich wegen der Sprache, weil es eben ein Sprachpodcast ist. Es gibt ja so viele Sprüche, die es aus dem Köderfernsehen raus in die Alltagssprache reingeschafft haben, und zwar nicht erst seit Bachelor gibt, sondern auch schon viel vorher. Was heisst, ich soll mal kommen? Oder ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, habe ich mal in der Schule gesagt, Jein. Das war damals aus einer Unterhaltungssendung, Robert Lemke, welches Schweinchen hätten Sie denn gern? Und dann ist der Lehrer verrückt worden, dass ich etwas aus dem Fernsehen raus zitiere. Ja. Was ist denn schon Zeug aus diesen Unterhaltungssendungen in die Sprache gekommen?
Ja, ob das so böse ist und der Anfang vom Ende, das müssen wir noch diskutieren. Und natürlich, seit wann gibt es das überhaupt, das Güterfernsehen? Und was ist es eigentlich?
Ja. Hinter Hanses Heiris Haus huschen 100 Hasen. Auf der anderen Seite flext der Freshie Du mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide dünnen sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Absärbeln, kannst sie gerade ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef, shooten verbale Gunbullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart.
Deine Mundart. Mit der Nadja Zollinger und dem Markus Gasser.
Also zuerst mal gerade die grosse Frage, was ist das überhaupt, das Trash-TV? Wie immer zuerst ein kleiner Theorieblock. Also ich muss ja sagen, es ist ein ziemlich despektierlicher Begriff, oder? Weil es ist ein bisschen abwertend, weil Trash ist nichts anderes als Güterabfall. Mm. Es ist also keine wertvolle Sendung, es ist mehr Verblödung als Bildung, aber stimmt das wirklich? Was ist es für dich?
Ja, es hat natürlich schon etwas von dieser seichten Unterhaltung, wo, glaube ich, ja, auch ein Stück weit gemacht worden ist oder prädestiniert dafür ist, nach einem harten Arbeitsalltag einfach mal hinsitzen können, nicht müssen denken und sich unterhalten lassen.
Schaust du das eigentlich nur professionell oder persönlich?
Ich muss zugeben, ich habe lange Zeit wirklich nur professionell geschaut. Also ich mache jetzt seit glaube 3 Staffeln keine Bachelor-Best-Offs mehr und ich habe seither auch keine einzige Sendung mehr geschaut, weil ich eine völlige Überdosis gehabt habe. Natürlich auch von dem Ganzen. Aber jetzt gerade zum Beispiel Dschungelcamp oder so ist etwas, wo ich immer noch sehr aktiv verfolge. Jetzt weniger, weil es mich interessiert, wie so eine Madde schmeckt, sondern ich finde die Dialoge dort grandios geschrieben und vor allem eben auch die beiden Moderatoren, die wirklich extrem höchst Comedy-Level haben.
Also du hast aufgehört, weil du eine kleine Überdosis gehabt hast. Das ja, ist der Grund.
Man muss sich schon vorstellen, ich habe natürlich die Bachelor-Best-Offs an einer Sendung schaffst du zwischen 10 und 12 Stunden an einem ja. Samstag. Und dann hast du es dann irgendwann gesehen und irgendwann, wenn es dann zum 50. Mal aufs Partyboot geht, weißt du wirklich nicht mehr, was du noch anschneiden sollst. Und von dem her ist dann wie so mal gut gewesen, es wiederholt sich ja das Ganze nicht komplett.
Markus, was ist denn für dich?
Also ich muss mich da outen, ich bin ein ziemlich unbeschriebenes Blatt auf diesem Gebiet. Also schon ein bisschen GNTM gestellt von meinen Töchtern, aber lange habe ich es wirklich nie ausgehalten.
Was heisst das? Musst du vielleicht erklären.
Was?
Germany's Next Topmodel.
Danke. Sorry, ich dachte, das weiss so jeder.
Vielleicht nicht alle, die zuhören.
Aber ich muss ehrlich sagen, einfach der Faktor Fremdschämen, oder die Peinlichkeit, ich halte das physisch nicht so lange aus, muss ich zugeben.
Damit jetzt alle einen kleinen Eindruck bekommen und in das gleiche Partyboot einsteigen können, ich habe so ein bisschen die besten Stilblüten aus diesem Trash-TV zusammengeschnitten. Und ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt einfach mal rein.
Also der Augenfunkel ist mal da gewesen. Die Nervosität ist etwas weggegangen. Sie weiss immer genau, welche Wörter sie benutzt, wie sie ihre Sätze stellt.
Wichtig ist, dass wir das Zusammenamt, also das Zusammenhand und nicht gegeneinander, das Zusammenamt.
Dass es funktioniert hat, einfach harmonisiert.
Die Luft wird jetzt eng. Ich würde dir meine Selbstbewusstheit zeigen. Meine Selbstbewusstheit zeigen und dir zeigen, dass du mir wirklich etwas bedeutest.
Aber leider muss ich es jetzt so annehmen und ich schaue, dass ich sie in den Schatten werfen kann.
Von Natur aus so, dass ich mich nicht sehr integriere.
Ich bin richtig auf die Folter gespannt.
Ich weiss so gut, wie du in der Haut dich jetzt gerade fühlst.
Aber ich sehe, sie ist sehr stark und steht darüber hinweg.
Sie mit ihrem Feelgefühl wird sicher für mich viel herausfinden.
Also auf die Sprache kommen wir ja noch. Aber du hast ja jetzt gesagt, Markus, du hast dich vorbereitet wie ein seriöser Wissenschaftler, wie immer, und du hast mir gesagt, du hast eine Definition gefunden.
Genau, weil die Frage ist ja, was gehört eigentlich zu Trash-TV? Also, dass das hier dazugehört, sind wir uns offenbar einig, aber wo sind die Grenzen? Oder? Also, gehört Samstag oben Unterhaltung auch dazu, gehört Werbung auch dazu und so. Und ich habe tatsächlich im Lexikon der Filmbegriffe eine gelarte Definition gefunden und die werde ich euch nicht vorenthalten. Trash-TV bezieht sich auf die zuschauerbindende Repräsentation des Leerlaufs menschlicher Sozialität zwischen Aufmerksamkeit heischendem Wochenmarktgeschrei als Kommunikationssurrogat und selbstgefälligem Jahrmarkt menschlicher Eitelkeiten. In absichtsvollem Gegensatz zur angestrebten Sachlichkeit ernsthafter Fernsehdiskussion mit volkserzieherischem Anspruch ist das Ausstellen selbstverliebter Anders- und Abartigkeit das eigentliche Thema des Trash-TV mit dem Ziel, populärkulturelle Schauwerte programmatisch zur Generierung von Einschaltquoten zu nutzen. Zwar gab
Moment,
es schon
stopp.
Seit
es ist ein bisschen abgehoben, Markus.
Ich hätte das ist mir schon klar.
Ich hätte mega gern, dass der Vujo diesen Text vorlässt.
Und ich hätte mega gern, dass du mir jetzt eine kurze Zusammenfassung davon machst.
Ja, es ist Fernsehen für die Dummen. Es ist zumindest jetzt in dieser Definition so. Ob das dann tatsächlich auch der Fall ist, das müssen wir jetzt mal dahingestellt lassen.
Also ich würde es schon ein bisschen komplexer sehen. Also Fernsehen für die Dummen ist wirklich hart. Es geht darum, dass die einen sich darstellen mit ihren Eitelkeiten, die sie haben, und die anderen ihnen dabei zuschauen, dass es nicht so anspruchsvoll ist bei diesem Ablauf, dass es hochemotional muss sein und eben, dass es Einschaltquote muss haben. Oder? Wenn wir uns vielleicht einmal an diese Definition halten können, wenn wir weiter darüber diskutieren, was es sein könnte. Oder?
Es nimmt mich jetzt aber schon Wunder. Stefan, hast du das Gefühl, es gibt noch etwas mehr als Selbstdarstellung, Voyeurismus und Quote in diesem Format?
Ja, aber es sind sicher die zentralen Punkte. Und am Schluss des Tages, aber glaube ich schon, ja, geht es um Unterhaltung. Und ja, jetzt kann man natürlich wieder ganz weit zurückgehen auf den Begriff Unterhaltung, also dass es eben halt aus der unteren Bereich kommt, eben, dass es sicher keinen Bildungsauftrag hat. Ja, ich finde die Definition, die du machst, Markus, trifft schon ziemlich auf den Punkt. Ja.
Und was erfreut das Herz von zwei intellektuellen Menschen wie euch beiden an dem?
Die Unterhaltung. Ja, nein, ich glaube, es gibt verschiedene Komponenten. Für mich ist es halt wirklich oft auch der Comedy-Ansatz. Also ich sehe natürlich viel komödiantisches Potenzial in solchen Sendungen. Und zum anderen, glaube ich, aber jetzt ganz allgemein gefasst, das ist ja wie auch zum Beispiel Klatschheftli lesen. Manchmal, das ist, glaube ich, so ein Urinstinkt vom Mensch, geht es einem selber ein bisschen besser, weil man merkt, andere sind, ich sage jetzt gleich blöder oder gänzlich einfacher. Dann hat man selber das Gefühl, man sei mehr wert oder man sei gescheiter in dem Fall. Und ich denke, das ist ein Faktor, den man nicht ganz außer Acht lassen
darf. Theorie des sozialen Vergleichs.
Genau.
Abwärtsvergleich.
Abwärtsvergleich.
Dann ist man selber ein bisschen höher auf dem Treppli.
Okay.
Wir sind uns relativ einig, dass Bachelorette und Bachelor also das Herz sind vom Schweizer Trash-TV. Aber es würde mich jetzt schon noch interessieren, was es sonst noch so gibt und was sonst noch so dazugehört. Ich bin gespannt, ob man eine Typologie machen kann. Es gibt ja immer wieder so Strassenumfragen, oder? Vor allem Privatsender, wo dann einzelne Sätze daraus plötzlich Karriere machen und plötzlich von allen zitiert werden. Zum Beispiel das da.
Das ist Gugus. Gugus gewesen, Gugus geblieben.
Nein, Angst und Geld habe ich keine.
Ey, Alter!
Das Beste, was hier jetzt geht's.
Trash oder nicht?
Finde ich auch schwierig zu sagen, weil man diesen Leuten, glaube ich, ja, ein bisschen Unrecht tut, wenn man es als Trash abtut. Weil das sind jetzt zum Beispiel oft Leute, die ja, jetzt vielleicht ein bisschen bildungsfern sind, oder? Also gerade so die Leute, die dann zum Beispiel Migrationshintergrund haben. Ich habe das konkrete Beispiel von dem Herr mit den Gurken. Da habe ich einen Kollegen, der persönlich kennt. Und für den ist das ganze eine eklige Situation, weil der ist eigentlich total gut integriert, der kann auch gut Deutsch, der ist aber sterbensnervös gewesen, weil man dem einfach fast ungefragt eine Kamera vor das Gesicht gehabt hat und das Mikrofon vor das Maul gestellt hat und gesagt hat, sag etwas zu dem und dem Thema. Und dann ist das gesehen wie Gurke geblieben, Gugus. Also ich glaube, das ist schon auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Und da muss ich auch die Leute auch in den Scripted Reality Format, also eben Bachelor etc., ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist nicht, dass das alles Blöde sind, sondern da gibt es auch noch Umstände, die dazu führen. Zum einen ist das Scripted. Also nicht so, dass sie ein Drehbuch vorspielen müssen, aber es hat einen Realisator auf dem Dreh, der ihnen sagt, sag doch etwas, weißt du, so in die und die Richtung. Jetzt ist es eine billige Produktion, sprich Deutsche machen es. Also sind das deutsche Realisatoren, die denen auf Deutsch, Hochdeutsch sagen, sag doch das und das. Und die müssen das in einer Sekunde eigentlich ins Schweizerdeutsche direkt umwandeln. Und das ist nicht immer ganz einfach. Sie haben sich da vielleicht auch schon mal einen hochdeutschen Text einfach direkt auf Schweizerdeutsch lesen.
Wenn man Kinder hat.
Das ist eine Challenge. Plus sind das teilweise Drehtage, die 13, 14 Stunden gehen. Also Nacht von der Rose wird teilweise bis am Morgen 4, 5 gedreht. Und wir alle haben schon mal ein paar Stunden länger gearbeitet und wissen, dann schlägt es dann irgendwann aufs Sprachzentrum. Also es sind jetzt nicht einfach nur blöde Menschen, die dann solche Zitate rauskommen, sondern es hat dann auch ein bisschen mit Umständen zu tun.
Viele bekannte Sprüche kommen aber auch aus der Comedy oder aus dem Kabarett. Und das haben auch viele Leute auf Facebook geschrieben und da sind ganz viele Beispiele zusammengekommen. Zum Beispiel hat Joel geschrieben, «Das war meine Idee, finde ich gut.» Natürlich der Victor Giacobbo.
«Soletti zusammen.»
Genau, der Harry Hasler.
«Was kennst du?»
Ja, also jetzt natürlich ganz vieles. Aber jetzt bist du Rolf Schmid oder «Ich mag einfach nicht». Wo einfach auch natürlich einmal quer durch die Schweiz durchgegangen ist.
Genau.
Oder ein bisschen älter ist «Ich bin der René, ich sage nichts.»
Die Frage ist jetzt natürlich wieder «Trash-TV oder nicht?»
Nein, das ist ja Kunst. Also das ist ja gewollt. Für mich ist Trash-TV weniger gewollt, sondern mehr auch eben ein bisschen zufällig oder den Umständen geschuldet.
Und wie ist es denn mit dem berühmten «Sollen mal kommen»?
«Guten Tag, Wald, da ist Margot Linder. Der Spruch «Sollen mal kommen» sollte man nicht vergessen vom Kurt Felix in der Sendung «Versteckte Kamera». Wie ist ein guter Tag?
Das ist, finde ich, ist ganz ähnlich wie die Strassenumfrage, oder? Das ist einfach ein Mensch, der nicht vorbereitet worden ist, nicht einmal weiss, dass er gefilmt wird. Das ist noch fieser, oder? Und ist in dem Sinne ein ganz anderes Setting als Trash-TV. Weiss nicht, wie du es siehst.
Ja, sehe ich genau gleich. Und ja, der muss dann auch den Rest vom Leben mit dem leben. Also ich kann mir vorstellen, oder, dass, also wir kommen ja gerade nachher dann auf den Punkt, von der, wie sich so Sachen verbreitet. Das ist natürlich damals die einzige Samstagabendsendung und das ganze Land hat sich geschaut. Also der ist nachher auf keiner Straße mehr rumgelaufen, ohne dass nicht jedes Gefühl hat, er sei der Erste, der jetzt auf die Idee kommt, dem zu rufen, «Ah, soll man kommen!» und mit dem musst du dann nachher auch leben. Also das hat dann auch Konsequenzen, so Sachen.
Auch ein weiteres Beispiel, das sich in den kulturellen Wortschatz eingeprägt hat sozusagen, und ins Gedächtnis von der Deutschschweiz, ist «Vorler Life».
Ja.
Kennst du es? Natürlich. Legendär. Jugendliche reden über Gewalt. Mit Sätzen, die auch meine Generation einfach geprägt haben bis heute.
Was hast du denn erlebt, du hure Banane?
Ey, meinst du, bist du krass, wenn du Bandeli hast, oder was, Mann?
Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht.
Grosser Philosoph.
Also Philosophie, nicht Trash TV in dem Fall.
Ich würde sagen, kurz vor Kulturblass.
Aber ganz kurz davor.
Also ich finde, das finde ich wirklich eine spannende Sendung, oder? Weil die Jungen dort, die sind nicht Trash TV, die haben ja irgendwie, die sind gekommen als das, was sie sind und haben versucht, irgendetwas zu machen mit dem Setting, wo man ihnen gegeben hat. Aber ich finde, das Setting, das man ihnen gegeben hat, entspricht dem Trash-TV. Das ist eine totale Frechheit, oder? Dass man von 8 Leuten, die man einladet, 7 sind genau von der gleichen Sorte, junge, testosterongeschwängerte Männer, die sich selbst darstellen, im Publikum genau die gleichen, und die lässt man aufeinander los.
Und eine Quotenfrau, gell?
Eine Quotenfrau, darum habe ich 7 von 8 gesagt. Und der Moderator, der vollständig überfordert ist und keine Zeit hat, um sich vorbereiten und die nicht in den Griff gehört, das finde ich, ist der trashige Anteil.
Fun Fact, ich habe ja dann den Osman, der ein Teil von dieser Sendung ist, ist der, der gesagt hat, wir sind nicht da, aber wir sind zwischen deinen Beinen. Den habe ich ein bisschen später dann, also 2-3 Jahre später, mal am Zürichsee getroffen, zu Abend im Ausgang. Und wir haben ihn natürlich eben auch erkannt, wie das dann eben halt so ist, wenn so etwas viral geht. Und es ist ihm wahnsinnig peinlich gewesen, wie er heimgekommen und seine Eltern haben ihn zusammengeschissen. Und das hat dann in der Familie rechte Konsequenzen gehabt, weil er natürlich nicht so auftreten ist, wie sich das die Eltern gewünscht hätten.
Was auch viel gekommen ist, vor allem auch auf Facebook, sind Werbesprüche. Zum Beispiel die Christine hat geschrieben, für einen tiefen, gesunden Schlaf. Oder Franziska, Rätsünser ist gesünder.
Vielleicht müssen wir ja kurz das jetzt mal mit Distanz anschauen. Es gibt ja, man könnte noch ganz, ganz viel so zitieren. Es gibt ja auch aus der Politik, oder? Freude herrscht.
Klar.
Sätze oder Bündnerfleisch. Oder aus dem Sport natürlich auch, Gringachen und Säckle. Und es gibt auch aus der Literatur, wenn man noch weiter zurückschaut, oder? Die ganzen Zitate, der Starke ist am mächtigsten allein, vom Schiller und so, das ist jetzt halt, hat heute ein bisschen Staub angesetzt, aber das ist eigentlich auch frühe Massenkultur. Also eigentlich, meiner Meinung nach können wir diese Sachen alle eher ausschliessen, oder? Wenn wir gesagt haben, Trash ist Selbstdarstellung und Voyeurismus und Einschaltquote, dann können wir eigentlich bei Bachelor bleiben für Trash.
Gut, dann schauen wir jetzt aber mal die Merkmale an von dieser Sprache.
Ja.
Wir können auch den Wissenschaftler fragen.
Ja, ist, glaube ich, einfacher.
Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt. Da muss ich etwas sagen. Ich glaube, es müssen Merksätze sein. Sie müssen markant sein. Oder? Sie müssen ein bisschen lustig sein, sie müssen ein bisschen witzig sein. Sie müssen aus einem Massenkontext kommen, das hast du schon gesagt. Es müssen viele Leute gesehen haben, damit es so wie am Anfang schon eine gewisse kritische Masse hat, die sich verbreiten kann. Aber das alleine reicht sicher nicht. Es braucht nachher noch Multiplikatoren, die das aufnehmen. Heute ist es recht einfach. Heute kommt das aus den sozialen Medien. Eben früher beim «Soll mal kommen» ist es wahrscheinlich gesehen, weil alle am Samstag oben ums Lagerfeuer und am Sonntag hast du gesehen, «Soll mal kommen» und so. Das ist nämlich schon wie gegangen, wie man heute sagt, bevor den Trio-Oyster den Song gemacht hat. Mhm. Also das gehört dazu. Und ich glaube, das Entscheidende ist, es muss können zitierbar sein, es muss können dekontextualisiert werden, also aus dem ursprünglichen Kontext raus und eingesetzt werden, egal wo. Oder soll mal kommen, kannst du sagen, wenn du auf jemanden wartest. Und alle kennen dann das Zitat und irgendwann kennen vielleicht ganz viel das Zitat nicht mehr und brauchen trotzdem soll mal kommen. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, die man haben muss. Und häufig ist es dann schon auch so, dass es ein bisschen ein schräger Satz oder ein komisches Wort, ein bisschen falsch muss sein. Das sind dann die, wo man auch noch ein bisschen darüber lachen kann, aber trotzdem funktionieren als Worteinheit.
Das klingt theoretisch sehr gut. Ich würde sagen, wir tun uns jetzt das nochmal praktisch ein bisschen anhören. Ich muss unbedingt noch so ein schönes zusammengeschnittenes Müsterli von meinen Lieblingszitaten aus ganz vielen Episoden.
Ich finde es wirklich schade, für alle die, die diesen Podcast hören, weil man nicht sieht, wie fest Freude du in deinem Gesicht hast und wie du in diesem Studio gummst. Ich merke, das ist wirklich genau dein.
Ja, das ist der Augenfunkel ist durchaus
eigentlich
da.
Eigentlich wird
sie am Augen blinken, wie man eigentlich auch könnte sagen.
Ja, die Augen blinken. Ja. Ich habe wirklich Freude, ich habe da noch ein Müsterli zusammengeschnitten von den schönsten Versprechern und tolle Sprüche aus Bachelor und Bachelorette, ganz, ganz viele verschiedene Episoden.
Weisst du sicher einmal, wo dich das Wasser dreht?
Da geht es wirklich um die innerlichen Werte.
Zerr über die Sache.
Es hat mir auch gelungen.
Ich muss aber auch im Hintergedanken behalten, dass die natürlich meine grössten Konkurrentinnen sind.
Wer sich so überschätzt, kann aber tief fliegen.
Glück im Spiel, Pech im Leben.
Das kann auch recht Kopfschmerzen zubereiten. Okay. Damit es noch ein bisschen schwerer für dich fällt.
Jetzt hat sie mal etwas von der Seite gesehen. Ich kann ihr ein bisschen zeigen, was und wo ist. Weil einer muss jetzt irgendwie da die Stellung übernehmen. Dein Herz pochert.
Ein Bilderbuch von einer Frau.
Kann man jetzt noch etwas Romantisches einfallen lassen? Es war ein super schöner Sonnenuntergang. Ihre Augen blinken, meine ebenfalls.
Und der Nadja ihre auch.
Ja, ich habe schon mega Freude. Aber Stefan, du kennst ja den Vuja persönlich. Du hast ihn auch ein paar Mal getroffen. Du hast dich sehr oft über ihn lustig gemacht. Mhm. Wie war denn das gewesen? Hat er das mit Humor genommen? Oder ist er da so ein bisschen saui geworden?
Total mit Humor genommen. Also, es war tatsächlich so, gewesen, dass beim ersten Public Viewing, das wir gemacht haben, ist er plötzlich mit 5 Kollegen auftaucht. Und wir haben nicht gewusst, kommt er jetzt zum uns verprügeln oder findet das lustig. Zum Glück war es dann zweiteres. Gewesen. Und ich muss auch sagen, der Vuja ist bis jetzt bei jedem Comedy-Programm von mir jedes Mal schauen gekommen. Und er ist immer in der ersten Reihe gesessen. Das hat es manchmal nicht einfacher gemacht für mich. Aber er kann wirklich herzhaft über sich selber lachen. Er kennt seine Unzulänglichkeiten und er hat auch sehr ein grosses Herz, das muss man ihm wirklich lassen.
Und redet er sonst auch so? Oder hat er das inszeniert?
Nein, er ist so, wie er wirkt. Also ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs von ihm. Er ist extrem authentisch. Er war auch beim Roger Schawinski zum Beispiel im Talk gewesen. Und der Schawinski hat gedacht, so, jetzt kann ich den, wie viele Gäste, halt einfach wirklich hart dran nehmen und kaputt machen. Und hat ihm gesagt, schau, das ist doch peinlich, du hast das, das und das und das gemacht und hast das und das. Ist dir das nicht wahnsinnig peinlich? Und der Vuja einfach, nein. Ich bin halt so. Und der Javi ist aufgelaufen, schon nach 2 Minuten, weil ich gemerkt habe, der reagiert gar nicht. Für den ist das voll okay, wenn er so ist.
Das ist stark. Ja. Weißt du das, werden denn die Leute auch gecastet nach solchen Eigenschaften? Also wenn man hört, die sind jetzt sprachlich nicht in jeder Situation 100% firm und so, haben die größere Chancen, um in so ein Format reinzukommen?
Also gecastet wird von 3plus hauptsächlich im Ausgang. Das heisst, die gehen wirklich mit Scouts in die Clubs in Zürich und schauen, wer so klein ungefähr könnte in das Beuteschema reinpassen. Weil klar, am Schluss des Tages wollen sie Unterhaltung machen, wollen sie Quoten machen. Und das machst du sicher nicht mit einer Philosophiestudentin. Und darum suchen sie natürlich schon gezielt solche Leute aus. Es gibt auch die Theorie, ich konnte es nie können hart machen, aber man hat mir das aus mehreren Quellen gesagt, dass sie tatsächlich vor dem RAF schauen für Leute, die halt im Moment auf Stellensuche sind und auch Zeit haben, weil du musst ja 5 Wochen drehen. Also das ist nicht einfach nichts. Und wenn du auf dem RAF bist und dann logischerweise nicht die einfachste Situation von deinem Leben hast und jemand kommt und sagt, hey, 5 Wochen Thailand-Ferien, alles zahlt, kommst du noch eine kleine Gage über, in pro Rose, glaube 250 Stutz ist es. Und im Nachhinein ist es dann nicht so viel, wenn du merkst, was für ein Image du dir aber dann gleichzeitig halt auch machst. Müsstest du besser entschädigt sein eigentlich. Ist aber natürlich dann sehr, sehr reizvoll und eben, ja, musst eigentlich einfach ein bisschen komisches Zeug in eine Kamera sagen und deal. Also, ja, von dem her, ja, sie suchen sicher gezielt das Publikum respektive die Teilnehmenden aus.
Ist ja aber auch ein kleines schwieriges Thema, jetzt die ganze Sprachentgleisung. Es ist ja auch ein Thema von Sprachfehler und Beherrschung, oder? Wir haben es ja gehört, eben innerliche Werte.
Musst im Hintergedanken behalten.
Ja, genau, es kann Kopfschmerzen zubereiten. Mhm. Ich finde es ja schon sehr lustig, aber ich frage mich manchmal gleich, also, was böse Zungen behaupten? Können die nicht richtig Deutsch und sind die dumm?
Also Stefan hat es ja schon gesagt eigentlich. Nein.
Es
sind in der Regel nicht Leute mit Maturabschluss, also wo vielleicht auch nicht eben die Sprachkompetenz per se schon gelernt haben. Oder? Was auch dazu kommt, also wir haben es vorhin schon kurz gehabt, sie sind ja auch nicht geschult auf das. Oder? Also ich nehme nicht an, dass man die spezifisch... Fußballer werden ja irgendwann darauf geschult, dass sie irgendwie immer die gleichen Sätze bröseln. Solange sie das nicht gemacht haben, haben sie genau gleich geredet. Oder? Plötzlich ist eine Kamera und ein Mikrofon vor der Nase, musst du etwas Gescheites sagen.
Also sie werden erst nach der Aufzeichnung geschult, lustigerweise. Also für die Medieninterviews nachher werden sie geschult, was sie sollten sagen und was nicht. Okay. Aber vor der Aufzeichnung nicht.
Ja.
Und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es ist ja gesprochene Sprache. Und ich meine, so wie wir jetzt reden, wenn man das jetzt alles würde analysieren, würde man ganz, ganz viele Fehler finden. Oder? Weil wenn man so schnell redet wie wir und die Gedanken irgendwie frei flottieren, dann fängt man halt manchmal einen Satz an und merkt dann plötzlich, jetzt muss der ganz schnell fertig werden, aber er kann nicht so fertig werden, wie ich ihn angefangen habe. Und darum kann es dann halt sein, wie hat sie gesagt, wer sich so überschätzt kann, eben tief. Und dann fällt er halt fallen in ihn, dann kommt halt fliegen.
Und das ist auch schön.
Ist auch schön, oder? Vielleicht hat sie nachher sogar gesagt, ich meine natürlich tief fallen, hat man aber rausgeschnitten.
Ja, natürlich.
Oder? Ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, wenn man einfach sagt, die sind zu dumm.
Das stimmt, das hat auch immer wieder Studenten als Kandidaten. Muss jetzt auch noch haben. Ja, selbstverständlich. In der aktuellen Staffel zum Beispiel der Felix aus Basel. Und da kommt mir aber noch in den Sinn, wenn du sagst, so lange drei Tage, also Müdigkeit hilft sicher nicht, Alkohol hilft wahrscheinlich auch nicht.
Und die Sonne brennt. Und also sie füllen es schon ab, das ist tatsächlich so. Also die geben denen natürlich schon auch ein bisschen etwas zu trinken vorher. Es gibt aber immer wieder die lustigen Momente, dass sie haben teilweise bei der Bachelorette, also wo du ja 20 männliche Kandidaten hast, müssen kurze 10-minütige Drehpause einlegen, weil ein paar noch einen Proteinshake müssen trinken. Und dann haben wir immer müssen zu einer fixen Zeit reinnehmen. Dann müssen wir eine Drehpause machen.
Ich finde, wenn wir jetzt noch einen Moment beim Sprachlichen bleiben, was mir aufgefallen ist und was ich wichtig finde, die Fehler, die wir hier gehört haben, viele von diesen Fehlern sind eine Art Spracherwerbsfehler. Und wir reden ja davon, dass es viele sehr junge Leute sind, die ja eine Art auch noch Jugendsprache haben, aber eben auch noch im Spracherwerb bis zu einem gewissen Grad sind. Also ich meine, ich habe eine 18-jährige, 19-jährige Tochter, die macht manchmal auch noch so leichte Verschiebungen in der Sprache. Oder? Also das kann auch Muttersprachler kann das passieren. Und beim Erwerben von einer Sprache, also wenn wir jetzt davon reden, dass das viele Leute sind mit Migrationshintergrund, dann haben die ja meistens mehrsprachige Hintergründe und dort weiss man, dass es ein bisschen schwieriger ist, bis man eine Sprache perfekt kann. Dafür kann man zwei oder drei, fast perfekt. Aber um eine Sprache ganz perfekt zu können, etwas vom Letzten sind eben genau diese Sachen. Also, dass man genau weiss, wie die Wortbildung funktioniert und welche Wörter das miteinander gehen und welche eben gerade nicht. Das ist so ganz, ganz Feintuning in einer Sprache.
Der Augenfunkel meinst du zum Beispiel?
Genau, oder? Man kann sagen, die Augen funkeln. Also, das stimmt. Aber es gibt jetzt halt einfach nicht das Wort Augenfunkel. Es gibt das Wort Augenlid und es gibt das Wort Augenblick und so, oder? Aber Augenfunkel gibt es nicht. Könnte es aber ganz gut geben. Also nach den Regeln von der deutschen Wortbildung könnte es Augenfunkel geben. Und viele von diesen Fehlern sind genau so leichte Verschiebungen von dem, was möglich ist. Und über das lachen wir irgendwie fast am meisten. Und da würde ich sagen, das ist ein bisschen brutal, wenn man sagt, das ist mangelnde Bildung, oder? Weil eben das... Bei unseren Kindern finden wir das mega herzig, wenn sie solche Fehler machen. Und wenn es Leute sind mit Migrationshintergrund, dann stört sie es und finden, die können nicht richtig Deutsch.
Ja, ist immer ein bisschen heikel. Das mit diesen fremden Wurzeln ist immer
aber fertig
heikel.
Mit Theorie.
Genau. Aber das ist auch viel gekommen, oder? Von unseren Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel schreibt Jürg Frey in einer Mail, ich weiss im Fall, wo dein Haus wohnt. Oder ich weiss, wo die Briefkasten wohnt. Das sind dann so ein bisschen, dann machen wir es schon ein bisschen lustig. Das ist problematisch, oder?
Ja, das kommt immer darauf an. Ich glaube, da kann man ja nie verallgemeinern. Oder? Mhm. Es gibt jetzt Leute mit Migrationshintergrund, die das selber dann auch lustig finden, wenn sie merken, wie das wirkt bei den anderen. Und gleichzeitig, ich meine, es hat ja immer etwas Sympathisches. Also bei mir zumindest finde ich, alles, was nicht perfekt ist, ist mir immer grundsätzlich sympathisch, weil wäre ich es schon. Oder? Also wenn jemand immer alles ganz korrekt macht, dann bin ich eher skeptisch und nicht bei denen, die ab und zu einen Fehler machen.
Und was auch noch ein Unterschied ist bei diesen Trash-TV-Formaten, ist ja das eine bewusste Entscheidung von diesen Menschen. Du hast zwar gesagt, die werden so ein bisschen auch gelöckt und so und zeugelt, haben gerade keinen Job und denken, es ist vielleicht eine Chance. Also es ist auch ein kleines Gefälle, ein Hierarchisches, dass die dort hinkommen. Mhm. Aber grundsätzlich haben die sich dafür entschieden, doch, ich setze mich dem aus. Oder?
Genau.
Und dann darf man auch ein bisschen über sie lachen, wenn sie das extra machen. Ich meine, über die lachen wir auch, wenn du Komödiant bist.
Ja, ja, kurz, da bist du ja on purpose. Aber man muss auch wirklich sagen, ich habe ja viel mit denen zu tun gehabt, gerade wo wir die ganzen Live-Veranstaltungen noch gemacht haben, wo wir den ganzen Cast auch mit dabei war, bei diesen Public Viewings und so. Die haben wirklich sehr viel Selbstironie. Und die wissen auch, was passiert, wenn sie das Format gehen. Also in der ersten Staffel hat man es nicht können wissen. Der zweite war mit dem Vujo. Und wer ab der dritten Staffel sich angemeldet hat und nachher gesagt hat, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet, der lügt. Aber es hat schon auch Kandidatinnen und Kandidaten gegeben, wo ich jetzt zum Beispiel, man merkt ja, es hat immer so zwei, drei Unsichere, wo wahrscheinlich alle Kollegen gesagt haben, komm, melde dich an, vielleicht auch ein bisschen gemein, weil sie wollen über den oder die lachen. Wo man dann merkt, die fühlen sich total unwohl, die fallen meistens auch in der ersten, zweiten Runde raus. Und die sind für mich zum Beispiel immer ein absolutes Tabu gewesen. Also die habe ich auch nie angelangt, best-of-mässig, weil ich gewusst habe, die könnten es gar nicht handeln. Also, und du siehst, für mich sind meine Lieblingsopfer, ja, für ein Schlusszeichen, immer die gewesen, die extrem selbstdarstellerisch waren, die das auch gesucht haben. Und es ist also bis zu so perversen Situationen gekommen, dass mir Kandidaten anfangen zu schreiben, wieso machst du nie etwas über mich? Also, die haben natürlich auch gewusst, durch das, dass sie in den Best-ofs vorkommen, gewinnen sie auch wieder an Popularität.
Ah, das ist spannend. Hast du noch andere Spielregeln, über wer dass du dich aber ein bisschen lustig gemacht hast oder über wer eben nicht?
Ja, man versucht natürlich grundsätzlich in der Comedy nie nach unten zu treten. Das ist jetzt für mich auch immer wieder extrem heikel gewesen beim ganzen Bachelor, Bachelorette, weil Natürlich fühlst du dich grundsätzlich, wenn du am Schnittprogramm sitzt und Sprüche kannst machen, überlegen. Also trittst irgendwie nach unten. Auf der anderen Seite eben sind es die, die genau eigentlich das suchen. Also ist es wieder auf Augenhöhe. Ist für mich immer schwierig gewesen. Ich habe lieber Bachelorette gehabt, weil ich dann auf 20 Jungs einhauen konnte. Weil wenn du als Mann Sprüche über Frauen machst, hat es auch immer noch ein bisschen einen Beigeschmack. Und im Grundsatz ist für mich einfach immer wichtig, ich habe nur das gesagt, was ich jemandem auch direkt würde ins Gesicht sagen. Und ich glaube, das haben sie auch immer sehr geschätzt. Und was die Hauptkandidaten, also der Bachelor oder Bachelorette angeht, mit denen habe ich mich immer vor einer neuen Staffel zum Essen getroffen und habe gesagt, was sind Bereiche in deinem Leben, wo dir wichtig sind, wo du findest, dass dort verstehe ich keinen Spass. Also beim Wuyo ist zum Beispiel seine Mami, wo er sagt, sie ist für mich die Größte und ich will, dass du keine Sprüche über meine Mami machst. Und dann ist das eine absolute Ehrensache, dass man das natürlich auch nicht macht.
Sehr fair.
Sehr fair.
Sehr fair.
Ein von den ganz grundlegenden Mechanismen des Sprachwandels ist ein Widerspruch. Die eine Regel ist, red anders als alle, damit du auffallst und speziell bist. Und die zweite ist, red gleich wie alle anderen, damit du dazugehörst. Mhm. Und irgendwie die Spannung zwischen diesen beiden Prinzipien bringt das neues Zeug kommt. Jemand setzt es, jemand nimmt es auf und die anderen reden es dann nach. Und so kann sich es dann etablieren als etwas Neues. Und das funktioniert, glaube ich, mit den Sprüchen aus den Massenmedien ganz, ganz typisch so.
Genau, da bleibt eigentlich noch eine grosse Frage, sozusagen die Gretli-Frage. Ist jetzt das schlimm und der Untergang von unserer Sprache, sind wir am Verblöden oder ist es überhaupt nicht dramatisch?
Also wenn, dann ist es der Untergang von der Welt. Also unter der Welt machen wir es ja nicht.
Stimmt.
Ja, und ja. Also selbst wenn die Welt untergeht, müssen wir zuerst abstimmen, nicht mehr mitgehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Nein, natürlich ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist ein Angebot, das da ist. Am Schluss des Tages kann da jeder entscheiden, ob er zulangt oder nicht. Aber also die Sprache und die Welt wird ab dem ganz sicher nicht untergehen.
Aber eigentlich verstand ich nicht ganz, warum du das so wahnsinnig geil findest. Weil du bist ja die immer die Sprache sieht untergehen. Und du müsstest sie da ja sehen untergehen, oder?
Du meinst, ich bin so ein bisschen ein Tüpfelscheisser.
Sonst. Du bist ambivalent.
Sonst, ja, genau. Da bist du es eben nicht. Und das verstand ich nicht ganz. Warum?
Ja, ich habe zwei Herzpocher in meiner Brust. Nein, ich finde es einfach absolut amüsant. Und ich kann mir auch extrem etwas darunter vorstellen, wenn jemand sagt, ich möchte dich in den Schatten werfen oder wenn es einem ganz murmelig wird. Das finde ich einfach schön.
Aber du lachst die Leute aus.
Ja, aber ich lache ja auch sehr gerne über mich selber. Das ist auch so wieder, ich finde auch meine Versprecher extrem lustig. Da kann ich mich extrem amüsieren, wenn ich zwei Sachen zusammensetze, die nicht zusammengehören. Finde ich wunderbar. Und was ich auch spannend finde, das ist ja eigentlich auch ein Sozialexperiment. Du kannst Menschen zuschauen, wie sie in einer ungewöhnlichen Situation sind und etwas ausgesetzt sind, was nicht natürlich ist. Mhm. Und ich sehe mich dort auch so ein bisschen als Forscher. Ich schaue dann das an und schaue, wie die reagieren. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, sehr, sehr spannend.
Und du bist froh, dass du dich nicht selber musst blamieren in dieser Situation?
Ehrlich gesagt schon auch so ein bisschen.
Ein bisschen Ginken nachher.
Ja, und es ist doch, oder, es ist ja auch so ein bisschen das eine tun, das andere nicht lassen. Also man kann sich ja für Sprache einsetzen und sich gleichzeitig über so etwas amüsieren. Ich weiss, es entspricht nicht dem Zeitgeist. Heute muss man eine Meinung haben, die darf man nicht mehr ändern. Aber ich persönlich bin da relativ liberal und finde, man kann sowohl das eine wie auch das andere machen. Also ich kann prima Bachelor-Best-Offs machen und gleichzeitig über Corona informieren. Meistens sind die, die es konsumieren, dann nicht so flexibel, mir beides zuzugestehen. Und da finde ich, das ist ja dann das Problem vom Endkonsument. Ich gebe einfach etwas raus und nehme es oder nicht. Der Ricky Gervais hat das mal schön gesagt. Wenn er auf Twitter etwas rauslässt, dann gehen die Leute steil und schreiben da und ich habe nicht einverstanden. Und er sagt, hey, du musst gar nicht reagieren. Ich einfach etwas raus, du kannst es konsumieren oder nicht, aber du musst nicht zwingend darauf reagieren. Du läufst ja nicht durch die Stadt durch und siehst ein Plakat, wo drauf steht, Gitarre und dann Leute stehen da und sagen, ich will gar keine Gitarrenlektion. Das machen wir ja auch nicht. Also konsumieren das Zeug, wenn es rum ist und haben Freude daran. Das heisst ja nicht, dass sie wegen dem nachher nicht auch den Blick für anders haben.
Aber es ist ja, Twitter ist ein Diskussionsmedium, kein Konsummedium. Also es kann sein, aber es ist ja auch nicht falsch, wenn jemand reagiert. Es ist absolut auch nicht falsch, wenn jemand sagt, ich will gar keine Gitarren. Oder wir sind froh, wenn Leute uns auf unseren Podcast Rückmeldungen geben, dass wir wissen, was meinen die dazu.
Genau.
Und so.
Ja, aber das ist ja wie etwas anderes, dann sucht man den Dialog. Ja. Oder wenn er einfach einen lustigen Spruch macht und jemand fühlt sich persönlich betroffen, obwohl es gar nicht um ihn gegangen ist. Es geht ja um die Reaktion.
Ja, oder? Okay.
Gutes Stichwort, persönlich betroffen. Das ist nämlich auch immer so eine Gratwanderung, auch gerade beim Thema Humor. Was darf man noch und was darf man nicht? Musik politische Korrektheit. Wir haben hier ganz viele Wörter. Wir haben das M-Wort, das N-Wort, das Z-Wort, das E-Wort, das B-Wort. Heikel, heikel.
Das I-Wort hast du vergessen.
Das I-Wort, ja, das I-Wort gibt es auch noch. Es gibt ganz viele, die man nicht mehr sagen darf, oder man ist sich nicht sicher. Vielleicht darf man es nicht sagen, vielleicht nicht. Ganz ein schwieriges Terrain. Wie ist das für dich als Comedian? Bist du wahrscheinlich tagtäglich mit diesen Fragen zum Thema politische Korrektheit konfrontiert? Wie handhabst du das?
Kurzer Spoiler ist unser nächstes Thema.
Richtig.
Das ist jetzt ein Übergang.
Ja, sehr schön. Wir sind nämlich schon mit drin.
Ist ein wahnsinnig spannendes, extrem schwieriges Thema. Ich bin extrem liberal. Auch dort finde ich so, man darf eigentlich alles. Am Ende des Tages ist bei Comedy relativ entscheidend, was ist das Subjekt vom Joke? Also um was geht es? Also, machst du dich über jemanden lustig oder geht es um das Thema an und für sich? Wer ist am Schluss das Opfer vom Joke? Dort finde ich zum einen, bin ich dort auch so ein für Entspannung am Plädieren und finde, hey, einfach mal so ein cool down. Und auf der anderen Seite, für mich als Künstler, es zwingt einem, sich selber noch ein bisschen mehr mit seinem Material auseinanderzusetzen. Und das finde ich nicht nur eine schlechte Entwicklung. Also ich würde heute Witz, den ich vielleicht in meinem allerersten Programm gemacht habe, mit dem Wissen von heute nicht machen. Und dort finde ich es aber auch ganz wichtig, das geht wieder so in die Cancel Culture etc., weil ich vor 10 Jahren mal etwas gesagt habe, kann man mich heute nicht mehr dafür aufhängen. Also da müssen wir auch lernen, einander ein Zeug verzeihen und davon ausgehen, dass Leute sich weiterentwickeln. Und das fehlt mir manchmal gerade so ein bisschen in dieser überkorrekten Super-Vogue-Bubble, wo dann wirklich Leute noch aufhängt für Sachen, die sie irgendwo einmal gesagt haben, wo ich finde, hey, einfach eben überall ein bisschen entspannend, dann wird es wieder einfacher für alle.
Und das betrifft nicht nur Comedy, sondern alles. Das normale Leben, also ja. Alltagssprache, oder?
Was uns natürlich auch extrem Wunder nimmt, ist, wie du, der jetzt zuhörst, du mit dieser politischen Korrektheit umgehst. Was sagst du nicht mehr? Welches Wort brauchst du trotzdem noch? Und wo bist du nicht ganz sicher, wo ist bei dir die Grenzen erreicht? Schreib es uns doch einfach auf mundart.srf.ch und wir freuen uns extrem, wenn du uns schreibst. Das ist ein Dialog. Und bis dann würde ich sagen, ja, schauen Sie uns zusammen, oder?
Ja, ich muss sagen, ich habe noch Gitarrenlektion.
Das ist der SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.
Und nicht zu vergessen, mit dabei war der Stefan Büsser, Comedian, Radio- und TV-Moderator. Mehr von ihm hören Sie zum Beispiel im SRF-Comedy-Podcast «Quotenmänner». Findet Sie auf srf.ch/audio. Ein Universum voller toller Podcasts ist das dort. Findet Sie auch unseren Podcast, den Sie gerade gehört haben, «Deine Mundart», srf.ch/audio. Und jetzt, liebe Frau Strebel, lieber Herr Strebel, liebe Kind mit Nachnamen Strebel, so viel schon im Voraus. Ein Strebel ist nicht einfach ein Streber. Mehr dazu zum Familiennamen Strebel, woher der kommt und was es mit dieser Nähe zum Wort Streber auf sich hat, in ein paar Minuten hier in der Mundart-Sendung.
Eine neue Tasse und eine Klasse und der Preis ist noch dran. Eine Flasche Wein, ein Dezirahm, eine schöne Fotos von der Lotti und ein heftiger Roman. Plastiksack, Mädchen, Handtäschchen, Frau, sitze ich miteinander vor der Tagesschau. Aktencover, Buben, spiele DDV und live aus Bern, ein Bügelfalter VV. Und ein Nüssli-Salat und Politik und Religion sind wie ein Onkel und eine Tante im Heißluftballon. Adam und Eva sitzen auf Veranda, eine Schlange schaut aus dem Radioprogramm. Sexualität und Äpfelpropaganda, das Plastiksack, Mädchen, Verdante,
Täschli Madame. Plastiksackmeitli und Täschli Frau. Sitze miteinander vor der Tagesschau. Aktenkoverbube spiele DDV. Und live aus Bern, ein Bügel fällt der VV.
Tram, da redet man nicht. Da fragt man die Nachbarn oder die Nachbarn auch nicht, warum sie denn Strebel heissen. Aber die Antwort ist wahrscheinlich eh nicht aufzusuchen in diesem Tram, sondern ihr bei unseren Mundart-Redaktoren, die wir haben. Und die kann man ein E-Mail schreiben. Und gemacht hat das genau eine Frau Strebel. Die Rin Strebel von Diessenhofen. Zum einen hat sie geschrieben, der Reinhard Mattis von Bonaduz hat auch geschrieben. Und er schreibt uns, der Mädchenname von seiner Frau Bernadette sei eben Strebel und ihren Bürgerort Aristau bei Muri im Aargau. Und der Hans-Peter Schifferli vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon hat recherchiert. Rund um den Namen mit ihm geredet hat der Mundart-Redakteur André Perler.
Der Reinhard und Bernadette Mattis Strebel schreiben noch, als nehmen sie Wunder, ob der Name etwas mit Streben zu tun hege. Und sie haben schon gehört, dass der Name aus Holland stamme. Was siehst du da dazu, Hans-Peter?
Ja, am Rand hat der Name Strebel schon etwas mit dem hochdeutschen Wort «streben» zu tun. Auf das komme ich dann noch zurück. Aus Holland stammt der Name Strebel aber sicher nicht, weil man ihn seit der Zeit der Entstehung der Familiennamen im aargauischen Freiamt anweisen kann.
Von wann sind denn die ersten Belege für den Namen?
Man kann den Familiennamen Strebel bis vor das Jahr 1300 zurückverfolgen. Güterverzeichnis vom Kloster Muri aus dem 13. bis 15. Jahrhundert sind eine reichhaltige Quelle für den Namen. Der erste, den ich dort gefunden habe, ist ein Ueli Bösch, genannt Strebel, der am Ende des 13. Jahrhunderts von einem Hof im Dorf Muri zinspflichtig war. Mit diesem Beleg sind wir vielleicht sogar beim Stammvater der Strebel im Freiamt.
Das muss man jetzt aber noch ein bisschen genauer erklären. Hat der Ueli Bösch, genannt Strebel, zwei Familiennamen gegeben? Bösch und Strebel?
Nein, der Beleg zeichnet den Namen Strebel noch als Beinamen aus, wo einer hatte, der schon vorher Bösch zum Familiennamen geheissen hat. In der Frühzeit der Familiennamen sieht man das Phänomen recht häufig, dass ein bestehender Familienname zugunsten von einem Beinamen aufgegeben wird und dass der Beiname dann erblich wird und damit zum neuen Familiennamen avanciert. Strebel kommt dann noch vor dem Jahr 1400 zu Muri und in seiner Umgebung häufig als eigentlicher Familienname vor. Und noch heute ist das Geschlecht in seinem ältesten Bürgerort lebendig. Es sind alles Gemeinden im aargauischen Freiamt, in der näheren und weiteren Umgebung von Muri, unter anderem eben Aristau, Beinwil im Freiamt, Putwil, Muri selber, Sarmischdorf, Uetzmal und Wollenschwil.
Oh, wie kann man den Namen Strebel deuten?
Strebel geht zweifellos auf ein Bein oder Übernahme zurück. Das männliche Substantiv, der Strebel, auch Strebel ausgesprochen, war in der älteren Sprache und Mundart weit verbreitet. Es hat so viel geheissen wie Ketz, Gren oder Hast. Heute würde man vielleicht auch Stress dazu sagen. Die Bezeichnung Strebel ist dann auch auf Personen übertragen worden und charakterisiert jemanden, der immer in Bewegung und tätig ist. Ein unermüdlicher Schaffer vielleicht. Oder man könnte auch sagen, ein Krampfigkeib.
Und damit sind wir auch bei Streben, wo Reinhard und Bernadette Mathis Strebel dann angefragt haben. Sind die Wörter Strebel und Streben auch etymologisch verwandt?
Ja, Strebel gehört tatsächlich zu der gleichen Wortfamilie wie das hochdeutsche Verb «streben», wo übrigens im Schweizerdeutschen «streben» ausgesprochen wird und die uralt Hauptbedeutung hat «sich heftig regen und bewegen». Die heutige hochdeutsche Hauptbedeutung von «streben», sich ehrgeizig oder sogar egoistisch auf ein Ziel zu bewegen, ist auch dort erst relativ jung und im Schweizerdeutschen überhaupt ein neumodiger Import. Das ist auch der Grund dafür, dass ich den Familiennamen Strebel nicht als eine abwertende Bezeichnung für einen Streber, also für einen egoistischen Mensch, der nur auf seinen Erfolg erpicht ist, würde deuten, sondern als ganz und gar positive Charakterisierung von einem fleissigen Schaffer.
Ein Beiname von einem Krampfigkeib. Das war Hans-Peter Schifferli mit Erklärungen zum Familiennamen Strebel. Das war es von dieser heutigen Mundart-Sendung hier auf SRF 1. Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler. Musikredaktion Rolli Lüthi. Am Mikrofon noch bis um 10 Uhr mit Ihnen unterwegs, die Monika Erni. Nächste Woche hören wir wieder einmal in die Mundart-Musik rein. Und zwar präsentieren wir Ihnen ein klingendes Porträt von einem der grossen alten Mundart-Rocker, dem Toni Vescoli.
Hey Baby, was ist los?
Er hat noch vor dem Polohofer Mundart-Lieder geschrieben und ist immer noch dran, was er in dieser Zeit alles erlebt und gemacht hat, was ihm wichtig ist bei seinen Songs und natürlich, wie seine Musik im Laufe dieser über 50 Jahre getönt hat, heute in einer Woche im Porträt. Und jetzt hören wir natürlich den Toni Vescoli aus seinem letzten Album von 2019, Topfit.
Man sagt, sie singen total zweck, stehen ihnen Leute im Weg, topfit. ja fast wie aus der Welt. Nicht zu bremsen, durchgestellt, topfit. Sie leben mehr als 100 Jahre, vielleicht dann auch mit genügend Haar. In neuen Alten sind kaum mehr zu halten. Hart wie Granit, topfit. 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 Keiner macht mit denen mit. Topfit. 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 Gnadenlos, trotz vom Frit. Topfit. Sie haben neue Muster gewebt, haben alles überlebt, trotz Shit. Hegen nüt abrennen lassen, haben alles müssen haben, was geht. Topfit. Und man sagt, sie gebären noch Kind, auch wenn sie schon über 50 sind. Die neuen Alten sind kaum mehr zu halten, trotz allen Falten am Zenit. Und topfit. Topfit. Keiner mag mit denen mit. Topfit. 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 Gnadenlos, trotz Pommes frites. Topfit. Ewig sein, verfeit. Topfit. Die ganze Welt, das alte Sein. Wer macht sich da ein Reim? Ein Tritt. Du zweit. Topfit. Topfit. Keiner macht mit denen mit. Topfit. Topfit. Gnadenlos, trotz Pommes frites. Und Mayo, Ketchup und was es sonst noch so alles geht. Topfit. Topfit, ja, yeah, ja, yeah, ja.
Und Foxy von dem Möbellabyrinth. Die Frau will das neue Sofa, die Klinie macht den Grind. Wir brauchen kein neues Sideboard, kein Gestell und auch kein Tisch. Jetzt haben wir es trotzdem postet, weil so billig ist. Dann sehen wir endlich aus und es geht für all zum Schluss. Ein Hotdog für einen Franken. Platz im Auto, ausser meine Frau. Sie geht mit dem Bus heim, wir stehen da im Stau. Die Kleine sagt, sie ist zu kurz gekommen, sie ist total ungerecht. Das neue Sofa findet sie grusig und ihr ist es schlecht. Dann kommt sie heil am Zack, in so einen blauen Sack. Weg dem Hotdog für einen Franken. Super Augenmaß, voll aufgekürzt mit Öpfelgeschmack, stinkt.
sind Ricklin und Schaub mit Hotdog. SRF Verkehrsinfo von 21.59 Uhr A1 Zürich Richtung St. Gallen zwischen Effritikon und Tös besteht stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Alles Gute unterwegs. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Monika Erni. Noch der Zähne.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.